Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 3. Februar und mein Name ist Ilonka und ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute wieder reinhört in unsere tägliche Bibellese. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch die einzelnen Stellen natürlich direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Wir lesen aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 8 bis Kapitel 19, Vers 15. Abwehr der Amalekiter. Bei Rephidim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen Israel zu kämpfen. Mose sagte zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Ich selbst werde morgen oben auf dem Hügel stehen und den Stab Gottes in der Hand halten. Josua tat, was Mose ihm aufgetragen hatte, und zog in den Kampf gegen die Amalekiter. Mose, Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links neben ihm und stützten seine Arme. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Auf diese Weise konnte Josua das Heer der Amalekiter mit dem Schwert besiegen. Danach sagte Jahwe zu Mose: Schreib es in ein Buch, damit es nicht in Vergessenheit gerät, und präge es Josua ein. Ich werde das Andenken an Amalek in der ganzen Welt vollständig auslöschen. Mose baute einen Altar und nannte ihn: Mein Feldzeichen ist Jahwe. Er rief: Hand zum Thron Jahwes. Krieg Jahwes gegen Amalek in jeder Generation. Eine Anmerkung: Die Amalekiter lebten als Nomaden im Negev südlich von Beersheba und Josua war der Diener von Mose und sein späterer Nachfolger. Sein Name bedeutet Jahwe ist Rettung und Hur ben Kaleb war der Großvater von Bezalel, das war einer der Erbauer der Stiftshütte. Am Schluss nochmal: Diese Bedeutung der Wendung Hand zum Thron ist unbekannt. Vielleicht hat es sich um eine Schwurformel gehandelt, so im Sinne von erhebt die Hand zum Thron Jahwes, aber das ist nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Jethros Rat, Berufung von Richtern. Jethro, der Priester von Midian und Schwiegervater Moses, erfuhr, was Gott alles für Mose und für sein Volk Israel getan und dass er sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Da machte er sich mit Zippora, Moses Frau, auf den Weg. Mose hatte sie nämlich zu ihrem Vater zurückgeschickt. Jethro nahm auch die beiden Söhne Zipporas mit. Der eine hieß Gershom, Gast in der Öde, weil Mose gesagt hatte: Ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Der andere hieß Eliezer, Gott hilf, denn Mose hatte gesagt: Der Gott meines Vaters hat mir geholfen, denn er hat mich vom Schwert des Pharao gerettet. So kam Jethro, der Schwiegervater Moses, also mit dessen Frau und seinen Söhnen zu ihm an den Lagerplatz in der Wüste beim Gottesberg. Er ließ Mose ausrichten: Dein Schwiegervater Jethro kommt zusammen mit deiner Frau und deinen beiden Söhnen zu dir. Da ging Mose seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küsste ihn. Sie fragten einander nach dem Wohlergehen und gingen ins Zelt. Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was Jahwe am Pharao und den Ägyptern getan hatte, um Israel zu befreien. Er erzählte von den vielen Schwierigkeiten unterwegs und wie Jahwe ihnen herausgeholfen hatte. Da freute sich Jethro, dass Jahwe so viel Gutes an den Israeliten getan und sie aus der Gewalt der Ägypter gerettet hatte. Er sagte: Jahwe sei gepriesen, der euch aus der Gewalt des Pharao und der Ägypter und von ihrer Unterdrückung befreit hat. Jetzt weiß ich, dass Jahwe größer ist als alle Götter, denn das hat sich gerade an der Vermessenheit der Ägypter gezeigt. Dann opferte er Gott ein Brand- und ein Schlachtopfer. Aaron und alle Ältesten Israels nahmen an dem Opfermahl in der Gegenwart Gottes teil. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um Recht zu sprechen. Die Leute standen vom Morgen bis zum Abend vor ihm. Als Moses Schwiegervater das alles sah, fragte er ihn: Was machst du da mit dem Volk? Warum sitzt du allein hier und die Leute stehen vom Morgen bis zum Abend um dich herum? Mose erwiderte: Die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Auch wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall und mache sie mit den Vorschriften und Weisungen Gottes bekannt. Da sagte sein Schwiegervater: Das machst du nicht besonders gut. Es ist viel zu viel für dich und auch für die Leute, die vor dir stehen. Die Aufgabe ist zu schwer, du kannst sie nicht allein bewältigen. Hör auf meinen Rat und Gott möge mit dir sein. Du solltest das Volk vor Gott vertreten und ihre Anliegen vor ihn bringen. Erkläre ihnen die Vorschriften und Weisungen Gottes und zeig ihnen, was sie tun und lassen sollen. Sieh dich aber im ganzen Volk nach tüchtigen und zuverlässigen Männern um. Sie müssen Gott fürchten, die Wahrheit lieben und Bestechung hassen. Setze sie als Verantwortliche für je 1000, 100, 50 oder 10 Personen ein. Sie sollen die alltäglichen Streitigkeiten schlichten und nur mit den schwierigeren Fällen zu dir kommen. Mach dir die Last leichter und lass sie mittragen. Wenn du das tust, sofern Gott es dir befiehlt, wirst du bei Kräften bleiben und dieses Volk wird seinen Bestimmungsort sicher erreichen. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach. Er wählte zuverlässige Männer aus ganz Israel aus und setzte sie als Verantwortliche für je 1000, 100, 50 und 10 Personen ein. Von nun an konnten sie jederzeit Recht sprechen und regelten die einfachen Streitfälle selbst. Nur mit den schwierigeren Fällen kamen sie zu Mose. Dann ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und der kehrte heim in sein Land. Israel am Sinai. Genau am dritten Neumondtag nach ihrem Auszug aus Ägypten erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun ihr Lager in der Wüste, dem Berg gegenüber, auf. Mose stieg hinauf, um Gott zu begegnen. Da rief ihm Jahwe vom Berg aus zu: Sage es den Nachkommen Jakobs, rede zu den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Da ging Mose zurück und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen vor, was Jahwe ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk war sich einig: Wir wollen alles tun, was Jahwe gesagt hat. Mose ging, um Jahwe die Antwort des Volkes zu überbringen. Jahwe sagte zu ihm: Pass auf, ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk es hören kann, wenn ich mit dir rede, und damit sie dir immer glauben. Nun teilte Mose Jahwe die Antwort des Volkes mit. Dann sagte Jahwe zu Mose: Geh zum Volk und sorge dafür, dass sie sich heute und morgen auf die Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen ihre Gewänder waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird Jahwe vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Du musst das Volk ringsum abgrenzen und ihnen einschärfen: Nehmt euch in Acht, steigt nicht auf den Berg, kommt nicht einmal an seinen Fuß. Jeder, der den Berg antastet, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, und wer es dennoch tut, darf nicht am Leben bleiben. Er muss mit Steinen erschlagen oder mit Pfeilen erschossen werden, ganz egal ob Mensch oder Tier. Erst wenn das Widderhorn anhaltend dröhnt, dürfen sie auf den Berg steigen. Mose stieg wieder zum Volk hinunter und ordnete an, dass die Leute ihre Gewänder wuschen, sich darauf vorbereiteten, Gott zu begegnen. Er sagte zu ihnen: Haltet euch für den dritten Tag bereit. Bis dahin darf niemand mit seiner Frau schlafen. Aus dem Johannesevangelium lesen wir Kapitel 21, der Auferstandene in Galiläa. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass er es war. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr fündig. Das taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen, so viele Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fischebriten. Auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her zum Frühstück, sagte Jesus. Aber keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da ging Jesus auf sie zu und brachte ihnen Brot und Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem Gott ihn aus den Toten auferweckt hatte. Das Gespräch mit Petrus. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Eine Anmerkung an der Stelle, als die anderen hier, da steht wörtlich diese und das könnte sich auch sprachlich auf den Fischereibetrieb beziehen, dann müsste man übersetzen diese anderen Dinge hier und nicht diese anderen Personen. Gleich darauf wiederholte er die Frage: Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Johannessohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Und ich muss dir noch etwas sagen. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm: Komm, folge mir. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hinter ihnen herging. Es war derselbe Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: Herr, wer ist es, der dich ausliefern wird? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, was wird aber aus ihm? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. So entstand das Gerücht unter den Brüdern, jener Jünger würde nicht sterben. Aber Jesus hatte nicht gesagt, er werde nicht sterben, sondern nur: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Schlusswort. Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der bezeugt, was in diesem Buch steht. Er hat es niedergeschrieben und wir wissen, dass alles wahr ist. Eine Anmerkung: Das Wir in diesem Satz kann entweder als Bestätigung der Herausgeber interpretiert werden oder Johannes meint vielleicht das Gesamtzeugnis seiner Mitapostel, wie auch in anderen Kapiteln. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn das alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Aus Psalm 27 lesen wir die Verse 7 bis 14. Hör mich, Jahwe, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz spricht dir nach, sucht meine Nähe. Ich suche deine Nähe, Jahwe. Wende dein Gesicht nicht ab, weise deinen Diener nicht zornig zurück. Du hast mir doch immer geholfen, Gott meines Heils. Gib mich nicht auf, verlass mich bitte nicht. Auch wenn mich Vater und Mutter verlassen, Jahwe nimmt mich bei sich auf. Lehr mich, Jahwe, deinen Weg. Leite mich auf gerader Bahn, meinen Feinden zum Trotz. Gib mich nicht ihrem Mutwillen preis, denn falsche Zeugen verklagen mich. Sie wüten und drohen mit Gewalt. Doch ich bin mir sicher, dass ich leben bleiben und sehen werde, wie gütig Jahwe ist. Vertrau auf Jahwe, sei stark und fass dir ein Herz. Vertrau auf Jahwe. Aus Sprüche Kapitel 6 lesen wir die Verse 27 bis 35. Kann man Feuer im Gewandbausch tragen, ohne dass die Kleidung verbrennt? Kann man über Kohlenglut laufen und versenkt sich nicht die Füße dabei? So ergeht es dem, der zur Frau eines anderen geht. Wer mit ihr schläft, der bleibt nicht ungestraft. Man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um sein Verlangen zu stillen, weil der Hunger ihn treibt. Doch wird er ertappt, muss er es ersetzen, siebenfach mit allem, was er besitzt. Doch wer mit der Frau eines anderen Mannes Ehebruch treibt, muss den Verstand verloren haben. Nur wer sich selbst vernichten will, lässt sich auf so etwas ein. Schläge und Schande bringt es ihm ein und eine Schmach, die er nie wieder auslöschen kann. Denn Eifersucht erweckt die Wut des Ehemanns. Hat er zur Rache Gelegenheit, verschont er dich nicht. Er lässt sich auf keine Entschädigung ein, bleibt unerbittlich, selbst wenn du ihn mit Geld überhäufst. Soweit der Bibeltext für heute. Ich möchte euch die Losung noch mitgeben aus Psalm 32, Vers 8. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und aus Matthäus 4, Vers 19. Jesus sprach zu Simon und Andreas, kommt, folgt mir nach. Und so bleibt mir nichts, als euch einen gesegneten Samstag zu wünschen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Ich möchte euch verabschieden mit dem folgenden Segen. Herr und Schöpfer, komm und segne uns. Unser Glück ist es, bei dir geborgen zu sein. Unsere Bestimmung ist es, in dir den Frieden zu finden. Unsere Hoffnung ist, dass du dich uns immer neu zuwendest. So danken wir dir für deinen Segen. Amen.